Okay, ich glaube, können wir anfangen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unsere Predigt heute könnte man mit der Überschrift übersetzen, wer geht und wer bleibt. Dieses Jahr heißt es wieder DSDS. Und seit 2002 geht es schon in die fünfte Staffel, dass Deutschland sucht den Superstar wieder in die Medien kommt. Besonders viele Jugendliche packte diese Show. Denn hier geht es um die Musik, um die Superstars, die jetzt ausgewählt werden sollen. Und Millionen von Zuschauern sitzen vorm Fernseher und beobachten das Spektakel, wer denn nun der Superstar werden wird. Das Besondere dabei ist ja auch, dass man hier auch durch Telefon und SMS und so die eigenen Favoriten wählen kann. Man kann sich dafür entscheiden, wen man jetzt favorisiert und wen man liebt, wen man mag. Und so kann man da mitstimmen und derjenige, den man vielleicht gewählt hat, vielleicht kommt er in die nächste Runde. Und man verfolgt jedes Mal diese Sendung mit der spannenden Frage, wer geht und wer bleibt? Wer wird ins Finale kommen? Wer wird letztendlich zum Superstar? Einige haben selber schon so ein Casting mitmachen müssen, denn jeder, der mal eine Bewerbung geschrieben hat, um einen Arbeitsplatz zu bekommen, der musste sowas machen und entweder dadurch, dass er sich dann durch bestimmte Aufgaben durcharbeiten musste und zwar gegen Tausende von Bewerbern, wenn es um einen guten Arbeitsplatz geht. Und hier geht es dann auch darum, dass man der Jury, die dann eben das Personalchef-Team ist oder auch nur einer ist, dass man sich da vor dem gut zeigt. Und hier ist es natürlich jeder, der dort mitmacht und versucht, diesen Arbeitsplatz zu bekommen, bangt auch mit der Frage, werde ich gehen müssen, werde ich mir einen anderen Arbeitsplatz suchen müssen oder kriege ich diesen Job bis zum letzten Tag, wo das entschieden wird. Ein Trainer in einer Fußballmannschaft hat die gleiche Aufgabe. Er schaut beim Training zu, wer spielt heute gut, wer ist nicht so gut drauf, wer ist fit. Und dann fragen sich die Spieler auch, werde ich beim nächsten Spiel mitmachen? Oder werde ich auf der Ersatzbank sitzen müssen? Und so geht es auch hier darum, wer geht und wer bleibt. Wer bleibt auf dem Spielfeld und kann beim nächsten Spiel mitspielen. Hier wird schnell aussortiert und gefiltert. Da zögern die Muster dann nicht lange. Und die haben nur eine entscheidende Frage. Wer kann bleiben und wer muss gehen? Ein sehr krasses Beispiel wäre auch Auschwitz. Auschwitz im Jahre 1941 ging es los, dass man dort die Leute zu Tausenden in Viehwaggons angefahren hat oder dort hingeschleppt hat. Männer als auch Frauen, Kinder und Greise. Und sie alle wurden gemustert. Sie wurden selektiert. Und einer entschied, ob sie tauglich sind oder untauglich. Wer darf in die Sauna gehen? Das waren die damals sogenannten Gaskammern. Und wer darf bleiben und arbeiten? Entschieden wurde also über die Arbeitskraft. Und damit gleichzeitig über das Leben jedes Einzelnen. Mit Schrecken und Angst musste jeder sich diese Frage stellen, werde ich bleiben, werde ich überleben? Denn schon bald kann es sein, dass es mich trifft und ich in die Todeskammer komme. Oder muss ich gleich in die Sauna? Diese Frage war natürlich für alle damals nicht ganz klar, aber viele wussten schon, die im Hintergrund da saßen, wer hat die Macht hier, wer kann entscheiden, ob ich bleibe oder ob ich gehe? Und diese Frage, wer geht und wer bleibt, die beschäftigt uns heute so eindringlich, noch genauso wie damals auch in der Bibel. In der Bibel wird sie sehr viel behandelt. Diese Frage könnte man sehen, als von Anfang der Bibel bis zum Ende geht es darum, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, wer bleibt? Wer bleibt bestehen? Und zwar stellt die Bibel diese Frage aber ganz genau. Sie stellt die Frage so, wer bleibt vor Gott bestehen? Und die Bibel spricht um diese weit wichtigere Frage noch, als um Leben und Tod. Hier geht es nicht um den Musikpreis. Hier geht es nicht darum, um das nächste Fußballspiel. Hier geht es auch nicht darum, ob wir jetzt einen guten Arbeitsplatz, den sich natürlich viele mit Recht wünschen und auch sich sehr darum kümmern. Aber hier geht es mehr als um Leben und Tod. Hier geht es um das ewige Leben. Ja, es geht darum, dass wir vor Gott bestehen und dann auch vor ihm dann und sozusagen mit ihm in die Ewigkeit gehen. Darum geht es in der Bibel. Deswegen auch die Frage, wer bleibt vor Gott bestehen? Heute will ich dieser Frage nachgehen im ersten Buch Mose. Ihr habt vielleicht schon gesehen, dass auf dem Predigtext ein ganz bestimmtes Kapitel angegeben ist. Ich möchte jetzt nicht die einzelnen Namen vorgehen und auch nicht das komplette erste Buch Mose, sondern ich möchte mal ganz kurz einen Einblick geben in das erste Buch Mose und danach werden wir auch dieses Kapitel besonders eingehen. Jeder, der in der Sonntagsschule war, der kennt die Geschichte von Adam und von Eva, von Noah und der Sintflut, von den Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob. Und auch die Josefsgeschichte ist eine vielfach bekannte Episode, sodass ja sogar Thomas Mann von Josef und seinen Brüdern geschrieben hat. Und zwar zwei Bücher, aber das ist ja auch hier nicht so interessant. Wir möchten uns nämlich, und das Buch Genesis aber möchte nämlich mehr sagen als diese einzelnen Geschichten, die wir vielleicht mal hier und dort gehört haben oder gelesen haben. Es möchte auch mehr sagen als die Entstehung einer Nation Israel, sondern es hat eine Gesamtaussage, die ich heute mit euch herausstellen möchte. Wir werden nicht die ganzen einzelnen 50 Kapitel durchnehmen, das habe ich schon gesagt, sondern jetzt möchte ich ganz kurz einen Überblick geben über die einzelnen Personen, und zwar mit einer bestimmten, die haben immer eine bestimmte Zielrichtung. Und ganz besonders möchten wir auf Jakob und Esau heute schauen. Die Genesis, so heißt das erste Buch Mose auch in der griechischen Septuaginta, die deutet darauf hin, dass es um eine Entstehung sich handelt. Eine Entstehung, die im ganzen gesamten Buch mit weitergeht, immer weiter. Und das hebräische Wort dafür, taucht in diesem Werk immer an ganz markanten Stellen auf, an ganz bestimmten, wo es das Buch gliedert sozusagen. Und zwar in 12 Teile. Man kann das Buch also in 12 Teile gliedern und dann in 12 Teilen also lesen. Dieses hebräische Wort heißt Toledot und es bedeutet auch so viel wie Entstehung, Entwicklung, Geschichte oder Familiengeschichte auch. Und diese Toledots, also Geschichten oder Entstehungen, zielen immer auf eine einzige Aussage ab. Wer bleibt und wer geht? Es geht also im ersten Buch Mose um den Heilbringer. Dazu auch der Erlöser der Menschen. Denn Gott hatte Adam und Eva, als er sie aus dem Garten geschickt hatte, weil sie ja gesündigt hatten, weil sie vom verbotenen Baum gegessen hatten, doch hat er sie nicht rausgeschickt ohne Trost. Er gab ihnen eine gute Nachricht mit. Er soll einen Nachkommen geben, der sie von ihrer Sünde befreien wird. Und deswegen auch diese vielen Abstammungslisten. Jetzt werden die auf einmal wichtig. Wer wird jetzt der Erlöser sein? Wer kann das sein, der jetzt wichtig wird in dem gesamten Buch Genesis? Wer ist es, der die Erlösung bringen wird? Und eine Ahnentafel kommt nach der anderen. Sie wird sozusagen abgelöst von der anderen. Wir lesen zuerst von Adam und bis zu Noah. Das sind die ersten 9 Kapitel. Und da kommen fast nur Geschlechtsregister. Dann kommt noch die Sintflut dazu. Aber nach der Sintflut geht es weiter. Womit? Mit den 3 Söhnen von Noah. Bis zu Abraham hin. Wieder eine nach der anderen Namen werden aufgelistet und ein Geschlecht nach dem anderen. Man sagt dann, es sind 70 Völker, das stimmt ja auch. Aber die eine Hauptaussage ist da doch drin, wer bleibt, wer kann diese Verheißung, die Gott gegeben hat, der Nachkomme, der jetzt die Menschheit erlösen wird, wer kann das sein? Und hier geht es also jeweils darum, den Verheißungsträger zu ermitteln. Und nicht jede dieser Listen wird weitergeführt. Einige enden abrupt und gehen nicht mehr weiter. Die hören auf, sie verschwinden. Und die anderen werden bis zu Ende geführt, bis zu Jesus hin, müsste man hier sagen. Nicht gerade im Genesis-Buch, aber dann durch das ganze Alte Testament hindurch. Und mit Abraham beschränkt sich Gott auf eine einzige Person. Er nimmt Abraham aus seiner Vaterstadt hinaus und er sendet ihn ja dann ins Land Kanaan und gibt ihm auch die Verheißung, dass er ein Segen sein wird, dass er das Land bekommen wird, dass Gott mit ihm sein wird. Und weil Abraham, aber jetzt auf bei Abraham geht es natürlich, wie geht es mit Abraham weiter? Abraham hatte 2 Söhne. Er hatte noch viel mehr Söhne, aber diese 2 kommen jetzt hier besonders in den Blickpunkt. Der Ismael, der dann von der Hagar gezeugt wurde, und Isaak. Ja, Isaak und Ismael waren die 2 Söhne. Und wer wird jetzt der Verheißungsträger? Gott hatte es schon vorher gesagt, ja, dass der Isaak derjenige ist, der nach der Verheißung geboren wird. Und für die beiden heißt es hier, eigentlich stellen sich immer die Frage, wer geht und wer bleibt. Doch sucht Ismael sich eine Frau aus dem, nicht aus der Verwandtschaft von Abraham, sondern er nimmt eine Ägypterin und er verlässt sogar das Land, wie es dann geschrieben steht, gegenüber von seinen Brüdern. Und eigentlich dieses Land nämlich ist dieser, das ist das Verheißene von Gott gewesen und er vernachlässigt das hier und er achtet damit Gottes Wort nicht für würdig, weil er denkt, ich kann ein eigenes Volk gründen. Weil Ismael also als Verheißungsträger ausgeschieden ist, geht es mit Isaak weiter. Isaak ist dann die nächste Geschichte, die dann ausführlicher berichtet wird und der sich im verheißenen Land aufhält und der auch die Rebekka heiratet, die aus der Verwandtschaft von Abraham kommt. Bei den Söhnen Isaaks kommt es zu einer besonderen Herausforderung. Es sind Zwillinge und beide kämpfen um den Segen. Beide wissen, wie wichtig es ist, von Gott gesegnet zu sein. Denn sie wissen beide auch, dass ihre Vorfahren allein mit Gottes Hilfe in diesem fremden Land überlebt haben. Dass Abraham nur deswegen ein reicher Mann war und vor Gott bestehen konnte, weil er Gott glaubte und ihm gehorsam war, indem er seine Gebote hielt. Er blieb in diesem verheißenen Land, an welchem Gott seinen Segen gebunden hatte. Nun zwischen diesen zwei Zwillingen, Jakob und Esau, ist der Kampf um den Segen entbrannt. Ja, Esau, er war ein harter Bursche. Wenn er redete, hörte es jeder schon von Weitem. Und wen er begrüßte, der fühlte seine starke Hand. Von Kopf bis Fuß war er ein sehr rauer Mann. Seine Haare waren rot wie Feuer. Schon seine Jugendzeit ging er hinaus in die Wildnis. Denn er war ein Jäger. Und er jagte die Tiere und erkundete die Wildnis. Und ja, man kann fast sagen, er beherrschte sie schon. Das gefiel natürlich besonders seinem Vater sehr gut. Denn wenn er dann von der Jagd erfolgreich nach Hause kam, dann hat er ein schmackhaftes Wildbrett fertig gemacht, das seinem Vater Isaak das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ. Und er konnte es dann kaum abwarten, bis er davon essen konnte. So war er der Liebling vom Vater, der ein echt guter Jäger war und auch ein guter Koch wahrscheinlich. Der Jakob hingegen, er war ein sehr zarter Mann, der eher es im Haushalt hielt. Er war viel mit seiner Mutter zusammen und hat sich dann zu Hause darum bemüht, um vielleicht mal was zu kochen und die Arbeiten in den Zelten zu machen. Und so wurde er zum Liebling der Mutter, der so ganz, der von der Mutter vielleicht ein bisschen betätschelt wurde oder so. Der wurde einfach ziemlich von ihr auch in Schutz genommen. Ja, sie kümmerte sich sehr viel um den Jakob und hat eigentlich dafür gesorgt, dass es ihm gut ging. Und doch wissen wir von ihm, ja, seine Haut, die war ziemlich glatt und seine Stimme war wahrscheinlich ziemlich fein, so dass er dann nachher auch Angst hatte vor dem Isaak, weil er ja dann Segen dann sozusagen betrogen hatte gegenüber Esau. Aber so können wir wissen, er hat eine feine Stimme und eine glatte Haut gehabt, aber trotzdem war er ein Schlitzohr. Er war nicht viel besser als Esau, ja, also er war ein Schlitzohr und wenn es ihm wichtig war, etwas zu bekommen, dann bekam er es, egal wie es kommen musste. Und da konnte es auch schon mal passieren, dass er jemanden übers Ohr gehauen hatte. Wir sehen also diese ziemlich gegensätzlichen Zwillinge. Esau, er ist der raue Jäger und Jakob, der sanfte Hirte. Aber eines hatten sie gemeinsam. Beiden ging es darum, dass sie den Segen des Vaters erbten. Hier hatte natürlich Esau viel bessere Karten als Jakob. Schließlich vergab der Vater den Segen und nicht die Mutter. So malte Esau sich seine Zukunft aus und genoss seine Jugendzeit. Er heiratete Ada und den dann Oholibama und die Basemat, die er dann aber erst viel später heiratete. Doch wer waren diese Frauen? In unserem Text hier, da steht es, dass sie Frauen waren, die eigentlich Töchter Kanaans waren. Ja, in im zweiten Vers, da steht es, die eine war eine Hethiterin und die eine eine Horiterin. Seine dritte Frau war von seinem Onkel Ismael die Tochter. Die Eltern hatten immer ihre Probleme mit diesen Töchtern. Die Eltern haben sich viel geärgert, denn sie haben dem Esau klar machen wollen, nimm doch eine Tochter von unseren Verwandten, denn sonst kannst du den Segen nicht weitertragen. Aber trotzdem hat er hier entgegen seiner Eltern seine Frauen geheiratet, die Kanaaniterinnen waren. Und zum Zweiten waren es auch, die Töchter waren aus diesem kulturellen Hintergrund, dass man viele hunderte, ja sogar tausend Götzen hatte. Und die hatten natürlich alle nicht einen einwandfreien moralischen Hintergrund. Denn zu Hause hatten sie die hunderte Götzen angebetet und versuchten sich durch Zaubereien und magische Kräfte diese Götter zu beeinflussen. Das war alles üblich unter diesen Völkern. Und trotzdem hatte Esau sie geheiratet. Zu Hause, als er einmal nach der Jagd nach Hause kam, war ihm das auch dann ziemlich viel egal. Er war jetzt ziemlich hungrig und er kam nach Hause und Jakob war genüsslich so am Kochen, ein Süppchen, eine rote Suppe steht dort und irgendwas Rotes jedenfalls, und er war hungrig wie ein Bär, der Esau. Und er kam dorthin, hat es gerochen und gesagt, gib mir davon. Und der Jakob, der wusste, er war der Jüngere. Und eigentlich stand ihm der Segen nicht zu. Aber hier ist jetzt seine Gelegenheit, die Erstgeburt zu kaufen, sozusagen, zu tauschen. Und so hat er dieses rote Etwas, diese rote Suppe, oder was es auch immer war, hat er getauscht. Ja, und der Esau, dem war das Schnuppe. Ja, nimm es doch, wir müssen eh sterben. Das tut uns doch nichts. Und so hat er dann Hauptsache sein Essen gehabt und der Jakob dafür die Erstgeburt. Doch, wie wir wissen ja, es geht ja weiter, so dass es geht um den Segen, den Isaak vergeben möchte, und die Rebekka hört es und schnell bereiten die sich vor und kochen ein Wildbrett, das eigentlich Esau hier vorbereiten sollte, und machen es genauso schmackhaft wie der Esau wahrscheinlich. Und Jakob schnappt sich sozusagen den Segen weg, bevor Esau ihn bekommt. Es kommt zum Streit zwischen diesen beiden Brüdern, weil Esau merkt, der Jakob hat ihn betrogen. Und Jakob flieht dann, beziehungsweise es scheint so, als ob er dann einfach nach Mesopotamien geht, um sich eine Frau zu holen. Und Esau, er kriegt das irgendwie nicht ganz mit. Isaak, der segnet ihn und Jakob geht. Und ja, jetzt sieht es so aus, als Jakob nie wieder in das verheißene Land zurückkommen kann. Und Esau jetzt eigentlich hier den Segen doch haben kann irgendwie. Und weil der Segen Abrahams war an das verheißene Land gebunden. Und während Jakob also dann nach Mesopotamien ging und sich dann Frauen aus der Verwandtschaft holte, ging dann mehrere Jahre um, sind ungefähr 20, und irgendwie wollte er dann doch wieder zurückkommen in sein Vaterland. Und so hat Gott es in der Hand genommen und hat es auch richtig gelenkt. Denn als er dann aus Mesopotamien zurückkommt, dann verbrachte Esau schon viel Zeit bei seinen Schwiegervätern in Seir. Seir, das war ein Gebirge südlich von Jerusalem, also unterm Toten Meer so ein bisschen. Dorthin ist er gezogen, weil er seine Schwiegerväter dort waren, seine Verwandten sozusagen. Und dort gefällt es ihm auch sehr gut, denn seine Söhne sind ziemlich angesehene Leute in der Gegend. Sie haben sich schnell dort beliebt gemacht und man hat vor ihnen einen großen Respekt. Jedoch hat er noch immer etwas, sein Herz ist irgendwie noch ein bisschen bei seinem Vater. Und so kehrt er immer wieder zu seinem alten, aber geliebten Vater Isaak in Kanaan zurück. Schließlich sind hier auch noch seine Zelte und seine Herden, sodass er dort immer noch mal hinkommt. Als aber sein Vater Isaak gestorben ist, steht in Vers 7 und 8 in unserem Text, denn ihre Habe war zu groß, um beieinander zu wohnen, und das Land ihrer Fremdlingschaft konnte sie wegen der Menge ihrer Herden nicht tragen. So ließ sich Esau auf dem Gebirge Seir nieder. Also das heißt, er zieht dann ganz mit seinen Söhnen, packt alle Sachen zusammen und zieht zu seinen Schwiegervätern. Seir wird darauf schnell von den Söhnen Esaus übernommen und das Land wird nach ihrem Vater umbenannt. Denn hier steht in Vers 8, denn Edom ist Esau. Nun, wie das Geschlechtsregister in unserem Text zeigt, es ist ja wirklich ein 43 Versen, ein ziemlich langes Geschlechtsregister, hatten die Nachkommen Esaus es zu hervorragenden Persönlichkeiten gebracht. Seine Ahnentafel konnte sich sehen lassen. Sie weist auf ca. 25 Fürsten hin, die direkt in Verbindung mit Esau stehen. Also ab Vers 15 werden die einzelnen Namen aufgelistet und ich möchte euch einfach mal ein paar nennen, um den Einblick hier zu bekommen. Da steht dann der Fürst Teman, der Fürst Omar, der Fürst Zepho, der Fürst Kenas, Vers 16, der Fürst Korah, der Fürst Geatim, der Fürst Amalek, und dann der Fürst Jealam, der Fürst Korah, der Fürst Timmer, der Fürst Alva, der Fürst Jedid, und dann weiterhin Vers 41, der Fürst Ahalibama, der Fürst Ela, der Fürst Pinon, der Fürst Kenas, der Fürst Teman, der Fürst Mibsa, der Fürst Magdiel und der Fürst Iram. Es sind ungefähr 25, also hier habe ich genau 25 aufgeschrieben, die jetzt direkt aus der Nachfolge von Esau stammen, die jetzt Fürsten sind. Also nicht nur einfache Bauern, Hirten oder so, die dort im Gebirge irgendwie mit den Schafen rumwandern, sondern Fürsten, die über andere herrschen und wirklich Macht haben in diesem Land. Und jeder einzelne dieser Fürsten war wie eine Perle in der Krone Esaus. Alle anderen, die ich jetzt natürlich hier nicht genannt habe, denn der Text geht ja noch weiter und das sind auch ja Könige und Fürsten und Machthaber, die stehen aber auch in der Blutverwandtschaft mit Esau, sodass sie in seiner Abstammung hier erwähnt werden. Er hatte also eine neue Heimat gefunden und lange bevor es einen Fürsten in Israel gab, also einen Fürsten, der über die andere herrschte, gab es Fürsten in Edom. Das war eine Errungenschaft, die ihm also stolz machen konnte. So konnte Esau voller Selbstzufriedenheit auf sein Leben zurückschauen. Er hatte es zu etwas gebracht. Ein ganzes Volk wird nun nach ihm benannt und seine Kinder sind die Herrscher dieses Landes. Der Text unterstreicht diesen stolzen Moment dreimal. Vers 8 und Vers 19, das ist Edom. Oder in Vers 43, das ist Esau mit dem hervorgehobenen Titel der Vater Edoms. Esau erlebte während seines ganzen Lebens einen durchgehenden Erfolg. Sein Name würde noch Generationen später bedacht werden. Und nicht zu vergessen sind die Könige. Er hatte auch Könige in seinen Nachkommen. Sie sind wahrscheinlich alles Helden. Und denn sie werden ohne Nachkommen hier erwähnt, sodass sich dann derjenige, der durchgesetzt hatte, der hatte dann den meisten Eindruck wahrscheinlich im Volk gemacht und er wurde dann daraufhin zum König über das jeweilige Volk ernannt. Und er hatte schon lange Zeit, bevor es in Israel einen einzigen König gab, wie das ja nachher, habe ich schon gesehen, in der Bibelstunde, dann behandelt wird der Saul, das ist ja schon ziemlich später, das war der erste König über Israel, aber hier hatte er schon, noch zu Zeiten Jakobs, schon Könige gehabt wahrscheinlich. Und der Text unterstreicht dieses so deutlich, damit wir erst recht auf Esau emporschauen können. Wir können sehen, eine Macht hat er gehabt, die kaum einer anderen glich. Und in dieser kurzen Zeit. Also, und Esau ist hier ein mächtiger Vater. Mit seinen Nachkommen hat er also ein ganz neues Volk gegründet. Und auch die anderen, die er dort besiedelt, in diesem Volk, wo er hingesiedelt ist, hatte er auch übernommen. Und das ist Esau. Doch denken wir an das Anliegen der Bibel. Wer bleibt vor Gott bestehen? Esau war reich, berühmt und mächtig. Und er hatte ein ganzes großes Volk, das ihm folgte. Aber er lebte nicht mehr im verheißenen Land. Er hatte sich überhaupt nicht mehr um Gottes Verheißung gekümmert. Trotzdem schien es, als ob er den Segen erhalten hat. Denn ihm fehlte es wahrscheinlich an nichts. Am Ende von Esaus Ahntafel finden wir aber einen wichtigen Zusatz. Wenn wir in den Text hineinschauen, der letzte Vers ist ja im Kapitel 37, Vers 1. Er schließt also eigentlich genau an diese Ahntafel an. Das ist der letzte Vers eigentlich in dieser Ahntafel. Und dort lesen wir Folgendes. Jakob aber wohnte im Lande, darin sein Vater ein Fremdling war, im Lande Kanaan. Die Gegensätze könnten kaum größer sein. Doch gerade an solchen Gegensätzen, die wir hier finden in diesem Text, die wir als unüberbrückbar halten, weil das werde ich noch gleich ein bisschen ausführen, verbergen sich Wahrheiten, die wir heute verstehen wollen. Und es ist ein Kontrast zwischen diesen beiden Brüdern, wie zwischen Licht und Finsternis. Der eine ist ein Herrscher und der andere ein kleiner Viehhirte. Jetzt steht eine große Mauer zwischen ihnen. Nicht nur, dass Esau schon fortgezogen ist, also ihre Entfernung, die Trennung ausmachte, sondern ihre geistliche Orientierung kommt zutage. Esau kümmerte sich nicht mehr um die Verheißung. Er heiratete Kanaaniterin, was ihm eigentlich nicht erlaubt gewesen war. Er zog aus dem verheißenen Land aus. Wie sollte Gott ihn da eigentlich noch segnen? Jakob hingegen ist ein Fremder in einem fremden Land. Ein Fremdling zu sein bedeutete in dieser Zeit, ohne Schutz und den Gefahren nackt ausgesetzt zu sein. Der Fremdling hatte nämlich kein Recht in diesem Land. Wenn er vor Gericht kam, wurde er wegen einer einzigen Zeugenaussage eigentlich schon bestraft. Also folgern wir. Der eine ist der Gesetzgeber und der andere ohne Recht. Und rein äußerlich betrachtet müssen wir ja zugeben, Esau scheint hier der Mächtigere, der Sieger zu sein. Das imponiert sehr. Und wenn man jemanden vor die Entscheidung stellen würde zwischen Esau und Jakob, wem möchtest du nachfolgen, würden viele ins Zaudern kommen und sagen, ja, also der Jakob, also der hat ja eigentlich nicht viel und was hat er mir zu bieten? Ein Leben in der Wüste und ein Leben mit den Schafen, ja, was soll ich dann machen den ganzen Tag? Schafe aufpassen? Naja, okay, das ist vielleicht nicht gerade unser Ding heute. Der Esau, der ist dann schon attraktiver und der macht wirklich einen Eindruck auf uns. Aber wir müssen eines hier sehen. Jakob weiß, was er tut. Er lebt in diesem Lande, weil Gott es seinem Vater verheißen hat. Ja, den Isaak hatte er es auch verheißen und dem Abraham noch mehr. Im Glauben besitzt er dieses Land sogar schon. Es gehört also alles ihm. Zwar nicht faktisch, er kann damit nicht machen, was er will, aber Gott hat es ihm verheißen und er glaubt Gott, dass Gott es ihm schon gegeben hat. Das nämlich heißt Glauben. Und obwohl er in diesem Land ein Fremder war und als Viehhirte lebte und scheinbar ohne Macht ist, so steht hinter ihm der große Gott. Denn Jakob ist dem Wort Gottes gehorsam. Er strebt danach, Gottes Segen zu bekommen. Er hat das nicht verachtet, so wie Esau das tat, sondern er lebt immer weiter damit und er möchte das immer noch haben, diesen Segen, den Gott es hatte. Deswegen auch der Kampf am Jabbok um den Segen eigentlich. Gott hatte ihm nämlich gesagt, dann später, ich werde mit dir sein und deswegen brauchte Jakob es sich auch in diesem Land Kanaan keine Bange zu machen. Er brauchte keine Angst zu haben, weil Gott ihn schützte. In Gott hat er jeden Halt gefunden und Gott ist also seine Größe. Mag die Ungleichheit zwischen diesen beiden Brüdern noch so stark sein, so ist es doch der große Gott, der einen unendlich reich beschenkt und der einen stark macht. Er befähigt uns auch, vor ihm zu bestehen. Denn aus eigener Kraft können wir das nicht tun. Wir stellen uns noch einmal die Frage, wer geht und wer besteht? Bestehen kann also nur derjenige, der Gott gehorsam ist und sich an Gottes Verheißung hält, wie Jakob es tat. Es war nicht der mächtige Vater Esaus, Edoms, der hier weiter besteht, sondern der Hirte ist es, mit dem die Geschichte ab Vers 2 im 37. Kapitel weitergeht. Er hatte in den Augen Gottes bestanden. Esau aber hatte die Verheißung nicht bekommen und den Segen Gottes, nämlich zum Volk Gottes gerechnet zu werden, nicht bekommen. Circa 4000 Jahre später, also heute, beschäftigt uns oft die gleiche Frage. Ich habe es zum Anfang gesagt, wer geht und wer bleibt. Und wir tun das auch mal im Blick auf die Gemeinden. Sie sind klein und schwach. Sie haben wenig Widerstandskraft, wie Jakob in dem Zelt. Besonders in Deutschland sind es viele zerstreute kleine Scharen von Christen. Es sind nicht immer die großen Politiker und Wissenschaftler drin, nicht die großen Genies und Denker. Nicht die mächtigen Wirtschaftsbosse und Herrscher. Hier sehen wir ein Volk, das sich selbst als die Törichten bezeichnet, wie es zum Beispiel Paulus im 1. Korintherbrief tut. Sie haben beim ersten Hinsehen nicht die große Kraft, um die Welt zu verändern und sie wieder in Ordnung zu bringen. Ihr Hauptanliegen ist eine Botschaft, die sie immer wieder verkündigen, aber sie wird von der Welt nicht angenommen. Aber eines müssen wir hier sehen, so klein und schwach sie sind, sie haben einen großen Gott. Einen Allmächtigen, einen Souveränen, einen Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Und man könnte diese Christen, die jetzt hier zusammenkommen, um Gott anzubeten, verfolgen und sie foltern. Jedoch an diesen einen wahren Gott, diesen einzigen Gott, halten sie verbissen fest. Das sieht man an den vielen Zeugnissen der Märtyrer der ersten Gemeinden und bis in das dritte Jahrtausend hinein. Wenn wir nach China schauen, nach Iran, egal in diese Länder, wo die Verfolgung herrscht, warum werden die Christen verfolgt und sie gehen bis in den Tod mit Gott? Das wissen wir. Und sie halten das daran fest, weil sie wissen, dass Gott sie bestehen lassen wird, wenn sie an ihn festhalten. Hier sollten wir also uns nicht von Äußerlichkeiten wie Macht, Prunk und einen Eindruck machen lassen, sondern auf die Werte Gottes schauen. Was will Gott von uns? Und wenn die Macht der Welt noch so stark ist, so sind die Gemeinden Christi doch die Sieger, die die Welt überwunden haben, durch den Sieg am Kreuz von Golgatha, den Jesus Christus für uns errungen hat. Wir sehen zu allen Zeiten nun, dass sich die Menschen, wenn sie Gott kennengelernt haben, sich darum bemühen, Gottes Verheißungen zu erlernen und sich an ihnen festzuklammern. So gibt denn auch Paulus dem Timotheus den Befehl, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in diesen Stücken, denn wenn du solches tust, wirst du dich selbst selig machen und die, die dich hören. 1. Timotheus 4, Vers 16. Gerade an diesem Punkt wird es ja heute immer schwieriger. Es gibt so viel Verdrehung und Verwirrung in den Gemeinden. Hier benötigen wir eine Orientierung durch Gottes Wort, um in dieser letzten Zeit als Christen vor Gott zu bestehen. Deswegen sehe ich auch die Arbeit der Akademie für reformatorische Theologie, auch wenn sie so klein ist, wie ich das schon mehrmals jetzt gesagt habe, als so wertvoll an. Denn sie hält fest an Gottes Wort und das macht ihre Größe letztendlich aus. Sie hält fest an den Verheißungen, die Gott uns gibt und damit auch an Gott selbst. Denn wenn sie sich zu Gott bekennen, wird sich auch Gott zu ihnen bekennen. Und ich möchte Sie auch bitten, dass Sie die Arbeit und den Auftrag der ART unterstützen möchten, wie Sie es können, sei es durch Gebet oder durch Spenden oder einfach, indem Sie in Ihrem Bekanntenkreis von der ART erzählen. Zum Schluss möchte ich mich nochmal dieser Frage widmen, wer wird bestehen? Hier möchte ich nochmal den 73. Psalm kurz aufwerfen, weil der eine ganz bestimmte Antwort auf diese Frage hat. Der Dichter des 73. Psalms, der berichtet seine Erfahrung über sein Leben und ein Leben, das er geführt hat mit Gott. Und dabei hat er festgestellt, wie es den Gottlosen immer besser geht und die Frommen, die leiden immer. Und ihnen fällt es so schwer, an Gott festzuhalten. Doch dann, bevor er eigentlich schon fast an dieser Frage verzweifelt, warum es diese Gottlosen so einen Erfolg haben, fragt er sich, wie sterben diese Leute? Wie sieht eigentlich ihr Ende aus? Und es ist ein Ende mit Schrecken, stellt er fest. Und so fasst er einen festen Entschluss, den ich auch jeden Einzelnen hier ans Herz legen möchte, und lese die letzten Verse aus diesem Psalm nochmal vor zum Schluss. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die wider dich huren. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Amen. Wir singen folgendes.